Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Desired Podcast. Ich bin Nina und ich spreche heute mit Nathalie Stüben. Nathalie hat Ende letzten Jahres ein Buch herausgebracht mit dem Titel Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens und hat damit auch direkt einen Spiegel-Bestseller gelandet. Ja, man merkt also, das ist ein Thema, was viele Leute anspricht, weil das wahrscheinlich etwas ist, womit viele Menschen auch ein Problem haben. Nathalie beschreibt nämlich in diesem Buch ihr problematisches Verhältnis zu Alkohol und warum sie sich inzwischen dazu entschieden hat, ein Leben komplett ohne Alkohol zu leben und warum sie damit auch sehr glücklich lebt und das viel mehr als Freiheit als Verzicht empfindet. Wir wollen heute natürlich über Nathalies Geschichte reden, aber auch dazu animieren, dass jeder mal selbstkritisch reflektiert, wie es dann mit dem eigenen Konsum aussieht. Und vielleicht erkennen manche sich auch in ihrer Geschichte wieder und merken, dass sie vielleicht auch ein kleines Problem mit Alkohol haben. Nathalie zufolge geht nämlich Alkoholabhängigkeit viel früher los, als man eigentlich denkt. Hallo Nathalie.
Hi Nina.
Ja, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, ich würde gerne, dass unsere Hörer so ein bisschen ein besseres Bild von dir bekommen. Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen was über deinen Background erzählen. Du hast ja einen Bestseller geschrieben über Alkoholabhängigkeit und hilfst damit und auch mit deinem Podcast mittlerweile vielen Menschen, ein Leben ohne Alkohol zu führen. Nun bist du ja keine Ärztin oder professionelle Suchtberaterin, sondern von Haus aus Journalistin. Kannst du mal kurz zusammenfassen, wie es dazu kam, dass Alkohol oder beziehungsweise Alkoholabstinenz jetzt so zum Thema für dich wurde?
Ich habe damals, als ich mich dazu entschlossen habe, aufzuhören zu trinken, nicht auf dieses klassische Suchthilfesystem, das in Deutschland ja sehr gut und sehr breit vernetzt ist, zurückgegriffen, weil ich mich da gar nicht so gesehen habe. Also für das, was meine Abhängigkeit war, hatte ich kein Bild im Kopf, hatte ich keinen Begriff irgendwie. Und ich habe damals angefangen, Podcasts zu hören von US-amerikanischen ehemaligen Abhängigen und habe da das erste Mal so gemerkt, ah krass, ich bin nicht allein und ich kann das daraus schaffen. Und habe dann angefangen, mich halt einzulesen. Du hast es ja gerade schon erwähnt, ich bin Journalistin, ich liebe es, mich in Sachen einzuarbeiten. Ich habe auch ein Talent dazu, Dinge zu durchdringen und immer wieder in Verbindung zueinander zu bringen und zu hinterfragen und vor allen Dingen eben diese Übersetzungsleistung hinzukriegen. Was hat denn das, was ich da gerade lese, mit mir und meinem Alltag zu tun? Ist ja ganz oft so, dass wenn wir diese, ich sag mal, etwas Krankenhauskassen oder Krankenkassentexte lesen, dass wir dann denken, ah, okay, aber irgendwie gar nicht verstehen, was das mit uns und unserem Alltag zu tun hat. Und da habe ich dann im Zuge dieser Recherchen auch gemerkt, boah, Wahnsinn, wie viele Irrtümer in unseren Köpfen präsent sind, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, wie Alkoholabhängigkeit aussieht und wie Abstinenz auch aussieht. Also zum Beispiel dieses, ich zitter noch nicht, also habe ich kein Problem. Oder ich trinke nicht jeden Tag, also habe ich noch kein Problem. Das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie schon mal seinen Alkoholkonsum hinterfragt hat. Und ich habe mir das auch ewig gesagt. Ich habe noch nie in meinem Leben täglich getrunken, ich kann kein Problem haben. Hat aber hier eben überhaupt nichts auszusagen. Oder ich hatte zum Beispiel lange die Sorge, mich Alkoholikerin nennen zu müssen, wenn ich aufhöre zu trinken. Weil ich dachte, okay, also dass ich viel und gern in Anführungsstrichen trinke, das ist ja kein Geheimnis. Wenn ich jetzt aufhöre, dann denken die Leute bestimmt, ich bin alkoholabhängig und dann muss ich praktisch dieses Label vor mir hertragen. Und das war auch so eine Erkenntnis, herauszufinden, ich muss das gar nicht. Und es gibt vor allen Dingen auch ganz andere Sichtweisen auf Sucht. Es gibt allein in der Wissenschaft zahlreiche Traditionen und zahlreiche Definitionen von dem, was Alkoholabhängigkeit eigentlich ist. Und das war dann praktisch so das, wo sich für mich der Kreis geschlossen hat, dann mal zusammenzufassen, journalistisch zusammenzufassen, welche unterschiedlichen Sichtweisen gibt es, welchen Weg raus habe ich gewählt und wie kann man das, also ich habe praktisch einen Überblick gegeben und mal so eine Landkarte erstellt. Jo. Das war so die Zusammenfassung von dem, was mich dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben. Ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens.
Du hast ja gerade schon die offiziellen Definitionen angesprochen von Alkoholabhängigkeit, die so kursieren. Ich kenne da auch vor allem oft diese Definitionen, die sich an der Menge des Alkohols orientieren. Also es gibt ja zum Beispiel von der WHO eine, die besagt sowas wie Frauen, die täglich mehr als 12 Gramm Alkohol trinken. Da kann man von einem problematischen Verhältnis zu Alkohol sprechen. Du kritisierst ja
das
aber
ist,
immer...
Ja, im Moment, das muss ich mal kurz richtigstellen. Also diese Mengen, die beziehen sich tatsächlich auf risikoarmes oder riskantes Trinkverhalten. Die Mengen geben keinen Aufschluss darüber, ob du alkoholabhängig bist oder nicht. Also in diesen offiziellen WHO-Kriterien, mit denen in Deutschland eine Abhängigkeit diagnostiziert wird, sind zum Beispiel keine Mengenangaben enthalten. Das ist ganz interessant, aber das wollte ich mal eben klarstellen.
Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz habe ich so bei dir rausgelesen, dass du auch dieses Alkoholabhängigkeit ja auch nicht so sehr an der Menge des Alkohols abhängig machst, sondern an anderen Kriterien. Warum findest du, sollte man sich da nicht so an der Menge aufhängen?
Weil die Menge tatsächlich über die Abhängigkeit gar keinen großen Aufschluss gibt. Also klar, je mehr man trinkt, desto größer ist das Risiko, abhängig zu werden. Und desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass man eine Abhängigkeit entwickelt. Aber so die Kernkriterien für eine Abhängigkeit, für eine psychische Abhängigkeit, das hat mir ein Alkoholismusforscher mal ganz am Anfang meiner Recherche gesagt. Der ist lustigerweise mittlerweile mein Doktorvater. Und der hat mal zu mir gesagt, diese Kernkriterien für eine Abhängigkeit für ihn sind Craving, also dieses unwahrscheinliche Verlangen zu trinken, und Kontrollverlust. Ein Kontrollverlust kann bedeuten, ich fange einmal an zu trinken und dann ist es, als würde sich so ein Schalter in meinem Kopf umlegen und ich kann nicht mehr aufhören. Das war bei mir zum Beispiel der Fall. Ich konnte super tagelang, wochenlang, in meinen 20ern sogar monatelang nichts trinken. Das ist mir relativ leicht gefallen. Aber als ich dann wieder angefangen habe, habe ich 1-2 Gläser getrunken und dann war es wie so ein Dammbruch. Dann konnte ich nicht mehr aufhören. Kontrollverlust kann aber eben auch bedeuten, und das ist nämlich das Interessante, ich nehme mir vor, heute Abend trinke ich nicht und ich nehme mir das immer wieder vor, aber ich trinke dann doch. Also ich habe zum Beispiel einmal in meinem Leben ein Meeting der anonymen Alkoholiker besucht und da saß eine Frau, die sagte, 30 Jahre lang hätte sie sich vorgenommen, heute Abend trinke ich diese halbe, also das sagt man ja in Bayern zu einem halben Liter Bier, heute Abend trinke ich diese halbe nicht. Und jeden Morgen hat sie sich das vorgenommen. Jeden Tag begann dann diese innere Debatte, begann diese Debatte darum, oh, kann ich vielleicht heute doch noch trinken und wie kann ich das vor mir rechtfertigen? Also dieses klassische Gefängnis dieser Suchtgedanken begann sie dann in Beschlag zu nehmen und jeden Abend ging sie dann vor dieser halben in die Knie und trank sie doch wieder. Und das ist auch Kontrollverlust. Und ich weiß noch, dass ich da damals saß und dachte, hä, so eine halbe am Abend, da träume ich von, ne? Weil das ja auch noch so gesellschaftlich sehr akzeptiert ist. Also das ist auch eine Form von Kontrollverlust. Und eine andere Form von Kontrollverlust ist tatsächlich auch, ich nehme mir jeden Abend vor, ich trinke heute nur eine halbe und es werden dann aber 2 oder 3. Das sind also so verschiedene Formen. Und das sind die Kernkriterien einer Abhängigkeit. Und was daraus so entsteht, also dieses, dass du deine Interessen vernachlässigst, weil Alkohol immer wichtiger wird oder dass all deine Interessen sich neuerdings in Kombination mit Alkohol abspielen oder sowas wie, dass du eine Toleranz entwickelst, dass du also immer mehr verträgst und so, das sind eher Folgen dieser beiden Kernkriterien. Und das war für mich ganz, ganz interessant zu erfahren und das hat für mich auch total Sinn ergeben, weil ich dachte, ah, okay, das passt für mich, da kann ich irgendwie was mit anfangen.
Ja, das finde ich auch ein sehr interessantes Beispiel, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen auch sehr schnell, naja, ich habe ja kein Problem mit Alkohol. Ich trinke zwar gerne und regelmäßig, aber ich funktioniere ja noch. Also ich habe einen guten Job, ich habe vielleicht auch eine Familie, ich kriege mein Leben auf die Reihe und ich liege jetzt nicht so klischee-mäßig wie ein Obdachloser mit der Flasche Korn irgendwie in der Ecke, aber ich denke mal, auch
ja,
da kann man
eine der Parade, das ist eine der Paradeausreden. Also wenn ich mir meine Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmer angucke, die funktionieren alle. Ich habe jetzt letztens die erste wissenschaftliche Umfrage gemacht und da haben über 90% angegeben, dass sie Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet haben, als sie noch getrunken haben. Und davon hat die große Mehrzahl gesagt, dass sie sehr gut oder gut funktioniert hat. Also, dass jemand noch einen Job hat, das sagt überhaupt nichts aus. Und das betrachte ich auch als meine Aufgabe zu zeigen, wie riesengroß dieser Graubereich ist, der eben zwischen Genusstrinken und diesem Extrembild, das wir im Kopf haben, eben existiert, in dem Millionen von Menschen umherwanken und sich fragen, was stimmt denn nicht mit mir? Und nicht erkennen, es ist der Alkohol oder es vielleicht erkennen, aber immer wieder diese innere Stimme, die sagt, du, da stimmt was nicht, so niederknüppeln mit Argumenten wie, ja, aber ich zahle ja Steuern und ich habe einen Job und meine Kinder sind vorzeigbar und überhaupt, ich kann gar kein Alkoholproblem haben.
Ja, auch so dieses Eingestehen, dass man ein Alkoholproblem hat, ist ja auch erstmal ein großer Schritt. Ich muss mir auch gerade selbst eingestehen, ich habe mich gerade bei dem, was du erzählt hast, auch selber so ein bisschen erwischt gefühlt, weil ich auch so ein bisschen meinen eigenen Konsum jetzt mal reflektiert habe in den letzten Jahren und jetzt gerade so in der Corona-Zeit am Anfang habe ich gemerkt bei mir, naja, das war so eine komische Zeit, da habe ich auf einmal wesentlich mehr getrunken, weil eben ja ganz viele Freizeitmöglichkeiten gab es ja nicht mehr und dann hat man mit den Freunden bei Zoom-Calls einfach Alkohol getrunken. Und da habe ich dann auch nach einer Zeit zu mir selber gesagt, auch das kann so nicht weitergehen. Ich nehme mir jetzt vor, ich trinke maximal einmal pro Woche und ich mache auch mal einmal im Jahr so einen Monat Pause. Jetzt sagst du aber, das hast du auch damals auch gekonnt. Du konntest auch mal locker einen Monat verzichten, hattest aber trotzdem ein Problem damit. Und da muss ich jetzt bei mir selber auch sehen, so, oh, das war eigentlich immer so meine Ausrede für mich zu sagen, naja, wenn ich einen Monat drauf verzichten kann oder auch einige Tage, dann habe ich ja noch lange kein Problem.
Also in meinem Fall, das ist auch eine Paradeausrede, das ist so die Paradeausrede der sogenannten Quartalstrinker, dass du immer wieder denkst, ich kann ja aufhören und dann fängst du wieder an und dann nimmst du aber doch wieder Züge an, die dir eigentlich schon krass ins Leben pfuschen. Bei mir war das, und das war eben auch eine der größten Erkenntnisse, bei mir waren diese Pausen schon Teil des Problems. Ich wollte mir mit diesen Pausen beweisen, dass ich kein Problem habe. Und sobald ich wieder angefangen habe zu trinken, war ich aber wieder in meinem alten Muster. Das heißt, diese Pausen waren eben Teil meiner Sucht. Und das habe ich halt nicht erkannt.
Ja, ich muss auch eingestehen, dass ich mir dann oft diese alkoholfreien Monate dann doch auch so strategisch so gelegt habe, dass da jetzt nicht irgendwie ein soziales Event war, wo ich mich dann wahrscheinlich ohne Alkohol doch irgendwie unwohl gefühlt hätte. Und das ist ja auch so ein Ding, dass ja Alkohol bei vielen auch diese Funktion erfüllt, dass man sich damit lockerer in Gesellschaft fühlt, gerade wenn man vielleicht ein Typ ist, der eher introvertiert ist und so ein bisschen socially awkward. Gab es auch für mich und ich kenne auch viele andere, die jetzt zum Beispiel auch nie auf ein Tinder-Date gehen würden, ohne zu trinken oder jetzt vielleicht auch sich auf Arbeitsevents irgendwie sehr unwohl und verkrampft fühlen. Da fände ich es aber auch dann noch so schwierig für diese Menschen, wenn die dann aber eben doch auf Alkohol verzichten wollen. Ich glaube, da besteht auch oft die Angst, dass man dann denkt, naja, dann muss ich mich aber auch irgendwie sozial isolieren oder das führt automatisch dazu.
Ja.
Kann man das irgendwie aus seinem Kopf kriegen?
Ja, das kann man aus seinem Kopf kriegen, weil man das üben kann. Es gibt immer so diese ersten Momente, die man dann ohne Alkohol erlebt und das ist total crazy und es ist total aufregend und ich kann mich da auch noch an meine ersten Restaurantbesuche, meine ersten Dates und so erinnern. Da dachte ich auch, boah Leute, ich will einfach nur weg, ne? Aber das ist Übungssache, also wirklich. Und ich habe auch eine große introvertierte Seite an mir. Ich meine, Introversion bedeutet ja schlussendlich, ich lade mit mir und meinen Gedanken und mit Tätigkeiten, die ich nur mit mir verbringe, so meine Batterien auf. Ne? Das ist ja noch was anderes als Schüchternheit. Aber selbst da kann man das tatsächlich üben. Oder ich weiß zum Beispiel, als ich das erste Mal nüchtern Sex hatte, ich dachte mir wirklich, oh mein Gott, ich ertrage das nicht. Ne? Ich hatte vorher eigentlich nur betrunken Sex. Und dieses erste Mal dachte ich echt, oh mein Gott, wie soll das gehen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll und so. Und mittlerweile weiß ich, was ich machen soll. Also das ist, wir sind einfach Gewohnheitstiere, ne? Und wenn wir sowas dann zum ersten Mal machen, dann ist das crazy. Aber es gibt auch Strategien, mit denen man sich darauf vorbereiten kann. Man kann es ein bisschen üben. Man kann zum Beispiel auch vorbereiten, was man sagt, wenn Leute fragen, warum trinkst du nicht? Es gibt so ein paar gesellschaftlich anerkannte Ausreden. Keine Ahnung, ich muss noch fahren oder ich muss morgen echt fit sein oder eben wirklich sowas wie, ich mache gerade so eine 30-Tage-Challenge mit 30 Tage ohne Alkohol, weil ich einfach mal sehen möchte, wie bin ich denn drauf, wenn ich das mal lasse? Und dann ist es, also das sind meistens, dann ist die erste Hürde schon so genommen, wenn man nicht so diesen sozialen Druck verspürt, mittrinken zu müssen. Und der Rest, also ist wirklich Übungssache. Da kann man aber auch darauf vertrauen, dass das besser wird, wie alles, was man übt. Das lernt man irgendwann.
Aber das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie Menschen drauf sind, wenn sie betrunken oder angetrunken sind. Es gibt ja so, im Englischen spricht man oft so von angry drunk oder happy drunk. Also es gibt eben Leute, die werden, wenn sie betrunken sind, eher aggressiv und aufdringlich und wahnsinnig nervig. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sind dann sehr zutraulich und lustig und eigentlich auch sehr sympathisch. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es ja auch irgendwie schwierig, dann ohne Alkohol dann so sein neues Ich auch erstmal irgendwie kennenzulernen, wenn man gemerkt hat, naja, ich komme aber mit Alkohol auf Partys oder in anderen sozialen Kontexten sehr, sehr gut an eigentlich.
Ja, aber was einfach interessant ist, ist, sich da selbst kennenzulernen. Irgendwann verschiebt sich nämlich auch die Gewichtung von, wie komme ich eigentlich an und wie finde ich das eigentlich? Also das ist das, was ich so erlebt habe. Wenn ich heute unterwegs bin und Menschen kennenlerne, ich bin viel anspruchsvoller, als wenn ich getrunken habe. Also das definitiv. Früher habe ich halt getrunken und dann konnte ich mit jedem irgendwo Spaß haben. Das ist mittlerweile anders. Also mittlerweile treffe ich tatsächlich nur noch Menschen, die mir wirklich was bedeuten, die mich wirklich interessieren und mit denen ich mir wirklich was zu sagen habe. Aber dieser Austausch ist dann wiederum so viel toller und so viel intensiver. Und ich bin jetzt über 5,5 Jahre nüchtern, fast 6 bald. Mir ist es nicht mehr so wichtig, wie ich wirke. Und ich hätte das nicht für möglich gehalten. Das war ja damals zum Beispiel auch eine Riesenhürde, um es überhaupt zu lassen. Weil ich dachte, was sollen die anderen dann denken? Und ich habe so mit den Jahren diesen Shift hinbekommen, das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Es wird immer Leute geben, die dich scheiße finden. Es wird immer Leute geben, die dich lieben. Also gucke ich doch jetzt mal, dass ich mich mag. Und das ist auch etwas, das nüchtern so langsam hochkommt. Du musst dich irgendwann damit auseinandersetzen, was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Was magst du eigentlich wirklich und was magst du eigentlich wirklich nicht und kannst du echt auch sein lassen?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir nur aber auch vorstellen, dass Leute, die viel und gerne und regelmäßig trinken, die haben ja wahrscheinlich auch dann oft eher einen Freundeskreis, bei dem es ähnlich aussieht. Und wenn man jetzt aufhört, verändert sich dann was oder kann ich dann überhaupt noch mit diesen Freunden befreundet bleiben oder muss ich mir dann auch andere Freunde suchen?
Teils, teils. Also da kann ich ja nochmal von meiner Erfahrung berichten. Ich hatte so ein paar Freundinnen, mit denen konnte ich einfach trinken. Da wusste ich, wenn ich mit denen irgendwie zum Italiener gehe, dann gucken die nicht blöd, wenn ich mir eine zweite Flasche Wein bestelle, weil sie die auch bestellen, so ungefähr. Aber also diese Freundschaften haben relativ schnell ihr Ende gefunden, weil Alkoholkonsum so die Basis war. Wir hatten uns eigentlich gar nicht viel zu sagen. Wenn überhaupt, saßen wir da und haben irgendwie ein bisschen rumgelästert. Das mit dem Lästern hat er sich dann nüchtern auch recht schnell erledigt. Aber Freunde und Freundinnen, die ich hatte, weil wir einander so wertgeschätzt haben oder weil wir uns für ähnliche Dinge interessiert haben oder weil es einfach Spaß gemacht hat, mit denen so die Welt zu erörtern und zu diskutieren und das Weltgeschehen zu diskutieren, die Freundschaften sind geblieben. Und die haben sich verändert. Die sind so ein bisschen irgendwie erwachsener geworden. Also das sind jetzt halt nicht mehr so die Partynächte bis 5 Uhr morgens und dann springst du noch in den Brunnen vor der LMU und denkst, du bist in einem Fellini-Film oder so, was ja auch cool war. Also es ist ja nicht nur scheiße gewesen zu trinken, wobei dann der nächste Tag und überhaupt alles, was daraus so resultiert ist, furchtbar war. Es sind jetzt eher so lange Spaziergänge oder ich gehe mit denen auf Konzerte oder Besuch oder wandern und bin denen einfach nah, auf eine viel bewusstere, klarere und irgendwie auch ehrlichere Art und Weise. Also diese Freundschaften sind geblieben, aber ja, die haben sich verändert. Die sind irgendwie mit mir erwachsen geworden. Aber das ist nach wie vor wunderschön. Also ich weiß noch, ein Freund, den erwähne ich auch in einem Kapitel von meinem Buch, das war einer der ersten, dem ich das erzählt habe, der war auch damals mein Mitbewohner in München. Den habe ich letztens nochmal in Berlin zum Frühstück getroffen mit seiner neuen Freundin. Und ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten die Zeit vergessen. Und ich bin hinterher zum Bahnhof gerannt, weil ich fast meinen Zug verpasst hätte. Und ich weiß noch, dass ich da im Zug saß und dachte, boah, geil, was war das für ein wunderschönes Frühstück. Ich war so beseelt, weil ich dachte, das ist so richtig. Das ist so pure Verbindung zu Menschen, die du einfach nur magst, mit denen du einfach so sein kannst. Und also das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und da dachte ich eben noch, ey, da, oh Gott, da hätte Alkohol einfach nur gestört.
Ja, das klingt wirklich voll schön. Und ich finde, man merkt ja auch an, dass du mit deinem Leben ohne Alkohol auf jeden Fall sehr glücklich bist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man aufhört, dann gibt es da vielleicht erstmal so die erste Euphorie. Aber es gibt ja dann sicherlich auch so ein paar ernüchternde Momente, die erstmal hart sind und auch eher negativ sind. Was gab es die bei dir und wie sahen die aus?
Ja, oh Gott, ja klar, die gab es zuhauf. Also so, das entwickelt sich ja auch. Ne? Ist ja nicht so, als würdest du aufhören zu trinken und dann ist alles super. Du musst ja auch erstmal aufräumen. Also was krass war, dass ich, als ich dann aufgehört habe, erstmal in seiner ganzen Dimension gesehen habe, was für ein Trümmerfeld ich eigentlich so hinterlassen habe, wie schlecht ich manche Leute in meinem Leben behandelt habe, wie viele ich verletzt habe, wie sehr ich mich auch abgekapselt habe. Also das erstmal aufzuräumen und dann überhaupt auch mal zu dem Punkt zu kommen, dass ich mir da verzeihen kann. Also andere darum zu verzeihen zu bitten, aber eben auch irgendwann aufzuhören, mich selbst zu hassen, sondern ich habe mich ja so gehasst, sondern anzufangen, mich dann langsam mal zu mögen und dann wieder so zu dem Menschen zu werden. Also ich habe dann so langsam bemerkt, dass das, was ich an moralischen Vorstellungen habe, wie ich gerne sein möchte als Mensch, dass das langsam wieder mit dem zusammenpasste, wie ich mich verhalten habe. Und das allein ist schon unwahrscheinlich heilsam, wenn du merkst, okay, ich kann zu meinen moralischen Standards so aufleben, ich kann die leben. Das kriegst dann so peu à peu wieder Selbstvertrauen. Und was bei mir zum Beispiel auch krass war, ich hatte mir in meiner ganzen Alkoholzeit immer so gedacht, ich will eigentlich so einen richtigen Jet-Set-Mann, so einen Alpha-Mann und den heirate ich dann und kümmere mich um. Also ich hatte so ein ganz traditionelles Rollenbild, das aber überhaupt nicht mit dem zusammenpasste, was ich so an Karriereambitionen hatte. Und ich weiß noch, dass ich damit dann auch total gehadert habe. Ich habe ja dann meinen Mann kennengelernt, der ein größerer Feminist ist als ich nach wie vor, der mich dann so dazu ermutigt hat, auf diesen Weg zu gehen, den ich ja jetzt gerade gehe mit eigenem Unternehmen. Ich habe 5 Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter. Ich habe gegründet und so. Und das waren so Rollen, in denen ich mich nie gesehen habe. Und da muss ich schon sagen, bin ich über die Jahre hinweg immer wieder an meine Grenzen gegangen, weil ich ganz oft so dachte, ich will zurück in dieses alte Bild, weil da war alles irgendwie so einfach. Da habe ich mich ein Leben lang mit identifizieren können und so. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, das bin ich überhaupt nicht. Und das sind schon so krasse, krasse Entwicklungen, die du dann plötzlich durchmachst zu dir selbst. Und das kann natürlich wehtun, weil es immer wehtut, so was Vertrautes gehen zu lassen und zu merken, das bin ich eigentlich gar nicht. Und dann muss man anfangen, damit zurechtzukommen, wer man eigentlich ist. Und also das war insgesamt betrachtet, glaube ich, so, also das kommt auch immer wieder. Ich weiß auch, dass das immer wieder Thema ist. Oder zum Beispiel habe ich, ein großer Teil in meinen Programmen ist so dieses Grenzen ziehen, ne? So sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Dass gewisse Leute sich einfach nicht in gewisse Themen einzumischen haben. Oder dass man eben sich Pausen gönnt und all sowas. Und das habe ich irgendwann so recht gut gemacht. Und dann fing das eben an, dass ich gegründet habe. Und dann habe ich mit so einer Stresscoachin gearbeitet, weil ich ja auch noch 2 kleine Kinder hatte und so. Und irgendwie dachte ich, ich muss das so hinkriegen, dass ich gesund bleibe. Und ich weiß noch, dass ich zu der meinte, es kann nicht sein, dass ich das Grenzen ziehen jetzt wieder mein Thema ist. Und dann sagte sie zu mir, ja doch, solange du dich weiterentwickelst, wird Grenzen ziehen ein Thema sein. Und da dachte ich so, okay, ja krass, ich werde einfach nie fertig sein. Aber das Schöne ist, und ich glaube, das spricht dann auch wieder so für einen klaren, deutlichen Blick auf sich selbst, und in meinem Fall war das ganz eng mit meiner Abstinenz verbunden. Irgendwann hatte ich diese Sicherheit, egal was kommt, das kann ich irgendwie meistern. Und irgendwann tun diese Rückschläge dann auch nicht mehr so weh, beziehungsweise irgendwann sorgen diese Rückschläge nicht mehr für so eine komplette Orientierungslosigkeit, wie sie das ganz am Anfang tun können, wo du echt denkst so, ey, was mache ich jetzt, was ist jetzt los, ich weiß es nicht. Also das wird auch besser.
Okay, das ist sehr ermutigend. Man hat ja auch sicher viel mehr Zeit und auch Energie, wenn man nicht mehr trinkt, allein dadurch, dass man auch nicht mehr diese schlimmen Kater hat. Ich kann mir nur aber auch vorstellen, dass wenn man eben vielleicht auch einfach so ein Suchttyp ist und man hört jetzt auf zu trinken, kann sich da nicht auch die Sucht schnell irgendwie verlagern, auch vielleicht auch was Positives wie Sport oder sei es jetzt Essen oder vielleicht auch die Arbeit?
Doch, klar kann sich das verlagern. Wobei ich da immer so denke, wenn es wirklich was Positives ist und es wird jetzt nicht so krankhaft, dann, Herrgott, dann investier doch deine Energie da rein. Also ich habe am Anfang total gut damit gefahren, da meine Energie in die Arbeit zu stecken und dann irgendwann eben auch in das, was ich da jetzt erschaffen habe mit UAMM. Das hat mich ja total befriedigt. Und es gibt auch eben einen Unterschied zwischen Sucht und Leidenschaft. Weißt du, Sucht entfernt dich von den Menschen, die du liebst. Sucht kreiert so eine Scham in dir und du fängst an zu verstecken und zu verheimlichen und so. Und wenn etwas Leidenschaft ist, dann schenkt es dir Energie, dann bringt es dich näher zu den Menschen um dich herum und zu der Welt. Und ich glaube, da muss man nicht sofort alles pathologisieren, wo sich Leute dann reinstürzen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, also viele meiner Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmer oder auch meiner Podcast-Hörerinnen und Hörer, die stürzen sich zum Beispiel echt so in die Abstinenz. Das ist ein total, Also das sehe ich so oft, dass die Leute dann alles darüber wissen wollen, alles darüber lernen wollen und total fasziniert davon sind, was für ein Paralleluniversum sich da auftut. Und das sehe ich überhaupt nicht als problematisch an.
Okay.
Ich Aber klar, auch, ne? ja. Wenn man jetzt anfängt, ohne Pause zu arbeiten oder irgendwelche anderen Drogen zu konsumieren oder so, dann ist das natürlich eine Suchtverlagerung. Ja. Aber mit diesem Kriterium, was ich da gerade genannt habe, kann man es ganz gut unterscheiden.
Ich finde es ja auch so spannend, dass du ja auch für dich ganz klar sagst, dass Abstinenz für dich nicht Verzicht, sondern Freiheit bedeutet. Und ich glaube, dieser Shift, das eben so wahrzunehmen, das ist, glaube ich, etwas, was ja wahrscheinlich ganz essentiell ist, weil man ja so Alkohol auch sehr damit assoziiert, ich will unvernünftig sein und auch mal loslassen nach einer harten Arbeitswoche. Und ich will jetzt nicht immer nur perfekt funktionieren, sondern ach, ich will mir das jetzt auch mal gönnen und einfach irgendwie Spaß haben. Kannst du da irgendwie mittlerweile sagen, dass du da irgendwie einen Tipp hast, wie man dieses Bedürfnis loszulassen und unvernünftig zu sein, kann man das auch irgendwie anders ausnehmen ohne Alkohol?
Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel keinen Bock mehr, unvernünftig zu sein und im Rausch zu sein und irgendwelche Dinge zu tun, für die ich mich am nächsten Tag in Grund und Boden schämen. Für mich hat das einfach keinen Reiz mehr. Und ich habe, seitdem ich nüchtern bin, Lachkrämpfe erlebt, die habe ich nicht erlebt, als ich getrunken habe. Ne? Also das ist auch, oft sind das eben auch so diese Geschichten, die wir uns über uns und unseren Alkoholkonsum erzählen, die auch lange nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Und dieses Loslassen und Abgehen und irgendwie einfach nur albern sein und so, das kommt irgendwann auch wieder. Also das ist tatsächlich nicht sofort der Fall, aber die meisten, mit denen ich habe zum Beispiel alle meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter, die haben auch meine Programme durchlaufen und manche sind schneller so in ihrer Nüchternheit angekommen, manche haben ein bisschen länger gebraucht, aber alle haben mir irgendwann berichtet von ihrem ersten nüchternen Lachkrampf, ne? Und die meinten, das war so krass. Also es ist so anders, als wenn du diese Watte noch so in dir hast und immer diese, ja, du bist ja wie in so einer Wattewolke und weißt gar nicht so richtig, wo bist du da eigentlich? Also ich kann wirklich nur dazu ermutigen, wenn denn Alkohol zum Problem geworden ist, das mal zu probieren, weil irgendwann das Leben an sich einfach so cool ist mit all seinen Facetten, dass dieses Bedürfnis, sich da irgendwie auszuknipsen oder wegzubeamen oder so, einfach auch gar nicht mehr in der Form auftritt. Also das ist einfach auch ganz interessant. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mich komplett aus dem Leben zu beamen, weil ich mein Leben echt gerne mag.
Ja, das klingt auf jeden Fall voll schön. Wir kommen jetzt auch langsam schon zum Ende. Mich würde jetzt doch gerne interessieren, es gibt ja jetzt bestimmt den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die sich jetzt auch irgendwie ertappt fühlt und merkt, so, ich habe da, glaube ich, auch irgendwie ein Problem mit Alkohol. Was würdest du diesen Personen raten, damit die erstmal so ein ehrliches und schonungsloses Bild von ihrem eigenen Konsum bekommen?
Ich würde tatsächlich dazu raten, mal mein Buch zu lesen oder meinen Podcast zu hören oder sich mein YouTube-Video anzuschauen. Einfach um zu gucken, stimmt das, was ich da vielleicht so spüre und ahne? Und vielleicht auch mal so einen soften Zugang zu dem Thema zu bekommen. Wie ist das eigentlich, wenn ich mal eine Zeit lang einfach nichts trinke oder auch mal eine längere Zeit lang? Das ist tatsächlich der beste Rat, den ich da geben kann, ehrlich. Also ich hätte mir damals gewünscht, dieses Angebot zu haben. Ich habe es auch genauso kreiert, wie ich es damals gerne gehabt hätte. Und ansonsten würde ich sagen, einfach mal ausprobieren und vielleicht auch mit so einer Haltung, ich achte jetzt mal nicht auf dieses, oh Gott, ich muss verzichten und kämpfen und so weiter, sondern ich gucke jetzt mal ganz bewusst, wo geht es mir denn eigentlich besser und was gewinne ich hier eigentlich? Das ist eine Geisteshaltung, mit der man sehr, sehr gut durchs Leben gehen kann, aber eben auch sehr, sehr gut durch die Nüchternheit.
Ja, super. Also ich verlinke auf jeden Fall alles, dein Buch, deinen Podcast und deine Seite auch hier in dieser Podcast-Beschreibung. Da findet ihr dann alle Links und Infos dazu. Und kann dir nur auf jeden Fall danken für dieses interessante Gespräch. Ich habe da auf jeden Fall sehr viel draus mitgenommen und ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sicher auch. Und danke mich bei dir.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen lieben Dank dir auch.
Danke, alles Gute.
Tschüss.